Sehr verehrte Hörerinnen und natürlich auch liebe Hörer, jetzt heißt es sich mal ganz kurz konzentrieren, bitte. Ein Zitat. Die Opfer von Tschernobyl und Fukushima sind heute noch nicht einmal alle geboren. Das ist das Vorwort aus einem Buch und dieses Buch heißt Fukushima 360 Grad, das atomgespaltene Leben der Opfer vom 11. März 2011. Wir haben den Autor hier, Alexander Neureuther. Hallo Herr Neureuther.
Hallo, guten Tag.
Ein Buch über Fukushima, circa 3 Jahre nach der Katastrophe. Warum genau jetzt?
Der Grund ist einfach mal zu erzählen, dass wir in den Medien relativ wenig hören über Fukushima. Wir lesen vielleicht einen Sechszeiler in der Zeitung, wir hören einen 15-Sekünder im Radio. Wir gewinnen langsam den Eindruck, Mensch, da ist wieder alles okay, da kann man wieder leben, das war alles nur halb so schlimm. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob dieses Schweigen über Fukushima, was die Nachrichten so ein bisschen ablockt, ob das wirklich eine Illusion von mir ist oder nicht. Und deswegen bin ich hingefahren und habe einfach mal geguckt, wie leben die Menschen da? Wie hat sich der Alltag verändert? Wie ist, dieses atomgespaltene Leben, was passiert dort?
Während Sie reden, blätter ich hier immer ein bisschen durch. Als ich es mir jetzt erstmal durchgeblättert habe, das war vorgestern, war ich ein bisschen erstaunt, weil ich mit ganz anderen Fotos eigentlich gerechnet hatte. Eigentlich mehr so von dem Reaktor von oben, Reaktor von links, Reaktor von unten, hier das Kühlwasser, dort. Nein, aber es sind sehr, sehr persönliche Bilder, es sind sehr viele Menschen abgebildet, sie erzählen persönliche Geschichten. Ich habe mir mal ein paar rausgegriffen, da gibt es zum Beispiel den arbeitslosen Fischer, der seinen Fischfang nicht mehr verkaufen darf.
Ja, eine ganz dramatische Geschichte. Also der gute Mensch ist in der 5. Generation Fischer. Die Berufe werden in Japan noch eher von dem Vater auf den Sohn vererbt. Und er sagt also, ich sitze jetzt seit 2,5 oder 3 Jahren auf dem Trockenen. Ich habe nichts anderes gelernt. Ich kann auch nicht woanders fischen, wo es weniger verseucht ist, weil es da eben Fischfangrechte gibt, die schon vergeben sind. Und am meisten hat mich eigentlich beeindruckt die Geschichte, die er über seinen Sohn erzählt hat. Sein Sohn ist 29, ist eben auch Fischer geworden und der war mit einem Mädel verlobt außerhalb der radioaktiven Sperrzone, außerhalb des Gebiets von Fukushima. Und die Eltern von diesem Mädel haben gesagt, weißt du was, diesen Kerl, den heiratest du nicht mehr. Er ist verstrahlt, eure Kinder werden verkrüppelt, er hat keinen Job, er hat kein Geld und keine Zukunft. Und siehe da, über Nacht war die Verlobung gelöst. Und das ist einfach traurig zu sehen, was für soziale Spaltungen inzwischen auch diese Reaktorkatastrophe von Fukushima bringt. Und es ist ähnlich auch, wie es damals sogar nach dem Atombombenabwurf in Hiroshima war. Auch da hat man diese verstrahlten Menschen gemieden. Auch da hat man gedacht, na, vielleicht springt die Strahlung über oder besser nicht mit denen abgeben, ansonsten werden unsere Kinder vielleicht krank. Also es sind wirklich ähnliche Dinge wie damals 1945 nach der Atombombe.
Wenn wir schon bei den Kindern sind, da sind hier 2 Fotos mit einem Strahlenmesser und drunter steht die Erde neben dem Bürgersteig an der Kuriyamadasin Junior High School müsste in Deutschland als Atommüll speziell entsorgt werden.
Ja, genau so ist es. Also das war mit einer der am höchsten verstrahlten Orte, die ich gesehen habe. Ich war 3 Wochen dort und hier in der Stadt Kuriyama, die nicht evakuiert worden ist, wo also alle Menschen so leben, als sei nichts geschehen, da strahlt wirklich der Asphalt des Bürgersteigs auf dem Schulweg so stark, dass er hier in Deutschland, wie gesagt, entsorgt werden müsste als atomarer Sondermüll. Dort hingegen laufen die Kinder in Turnschuhen, Shorts und Shirts vorbei und sind jeden Tag dieser Strahlung ausgesetzt, ohne das sogar richtig zu wissen.
Mein absolutes Lieblingsfoto, wenn man da von Liebling sprechen kann, aber es ist eine tolle, ja, es ist also eine atemberaubende Farbkombination und dann doch mit einem sehr, sehr zynischen Inhalt. Das sind sind so Big Bags mit verstrahlten Mutterboden und die sind in so einem lila gehalten, lila, hellrot. Im Hintergrund blühen Sträucher und die haben eine ähnliche Farbe. Also das sind so Big Bags mit verstrahlten Boden, die einfach ohne irgendeinen Hinweis oder irgendeinen Absprung mitten an den Waldrand hingestellt sind.
Ja, im ganzen verstrahlten Bereich wird der Oberboden abgehoben, die ersten 10 bis 15 Zentimeter. Und dann weiß einfach niemand, wohin damit. Verbrennen kann man es nicht, weil die Radioaktivität dadurch nicht zerstört würde. Und insofern sammelt man es einfach in diesen überdimensionierten Plastiksäcken. Und die sind aber für so eine Lagerung auf Dauer überhaupt nicht ausgerichtet, weil das UV-Licht zum Beispiel dieses Plastikgewebe zersetzt. Das heißt, allmählich bröseln die zusammen und der radioaktive Sand, der rieselt wieder raus. Interessant ist, dass diese Säcke überwiegend von der sogenannten Yakuza, das ist die Mafia in Japan, verklappt werden. Die sagen, wir kümmern uns drum zum großen Teil und dann werden diese Säcke irgendwo im Naturschutzgebiet am Bach oder am Waldrand abgestellt. Es gibt über 5000 von diesen wilden Müllkippen, in denen der radioaktive Sand einfach vor sich hin steht.
Jetzt wird in dem Buch auch ein weiterer wirklich interessanter Gedanke formuliert, und zwar ist ja Japan das einzige Land eigentlich, auf das eine Atombombe abgeschmissen wurde. Da könnte man also davon ausgehen, dass die traditionell da gewisse Berührungsängste haben. Das ist aber nicht so, ganz im Gegenteil. Es ist das drittgrößte Land, atomproduzierend, Atomwerke ja. fördernd. Hat sich denn nach der Katastrophe daran dann irgendwas geändert? Brauchte es zwei Katastrophen, um daran was zu ändern, oder sind die da immer noch genauso gläubig dran wie je zuvor?
Ja, also ich hatte zuerst die Möglichkeit, in Hiroshima mit 6 Überlebenden der Atombombe noch zu reden, also 6 sehr alten, sehr gebrechlichen, sehr kranken Menschen. Und die haben sich natürlich sehr gut an das Elend, an das Unglück erinnert. Die sagen aber natürlich, die junge Generation, die weiß das gar nicht mehr, was das ist. Und auch die Ärzte, die Jungen, die kennen Strahlenschäden nur noch aus dem Medizinbuch. Und insofern lässt sich feststellen, dass eigentlich erst langsam ein Atomwiderstand sich formiert in Japan. Es liegt auch so ein bisschen an der japanischen Mentalität. Es gilt als oberste Tugend, nicht aufzufallen. Ich habe gerade in einer Pressekonferenz gesagt, es ist so wie ein Nagel, der aus einem Parkettboden herausragt. Also wenn man so ein Nagel ist, der aus der Masse heraussteht, weil er eine andere Meinung hat, das ist ganz, ganz schlecht, und dann wird man auch wieder reingenagelt. Und insofern lernen die Japaner erst wirklich zu demonstrieren auf verschiedene Arten und Weisen. Das Land lernt allmählich, einen sozialen Widerstand zu üben. Interessant sind 2 Zahlen vielleicht. Über 70% der Bewohner in Japan sagen inzwischen, wir möchten gerne ohne Atomkraft leben, mittelfristig. Aber auf der anderen Seite haben über 80% die konservative Regierungspartei gewählt. Das deutet also darauf hin, dass das Land hochgradig gespalten ist. Und nun ja, dass es da keine einige Meinung gibt.
Fukushima 360 Grad heißt das Buch, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, mit dem Autor und auch Fotografen Alexander Neureuther. Das atomgespaltene Leben der Opfer vom 11. März 2011. 44 Fotoreportagen von Alexander Neureuther. Wirklich ein tolles Buch. Vielen Dank fürs Kommen. Tschüss.
Gerne. Ciao. Tschüss.